Hard, aber Fairway. Der Golf-Podcast mit Beauty und Benny.
Ja, herzlich willkommen zur Episode Nummer 180. Seit 180 Wochen sind wir schon für euch da. Liebe Hard, aber Fairway, Follower und Hörer und Freunde des elaborierten Buchkreises hier. Und bei mir begrüße ich natürlich heute herzlich meine beiden Stars der Sendung. Einmal den Beauty und sein alter Ego, den Preacher Beauty, der Prediger, der Wanderprediger, ist heute zurück für Folge 180, ist aus,
er ist wieder da.
Aus dem gelobten Land direkt hier rein marschiert und wird uns heute ja anlässlich zur Folge und natürlich zu den Umständen ein bisschen was vor ja, predigen, kann man schon sagen, der Golfprediger. Ja, Folge 180, 17.06. Wir sind mitten im Juni und kommen gerade aus dem US Masters, ein wirklich nachdem
US Open, letzte, mein Lieber.
Ja, sorry, US, was habe ich gesagt? US Masters? Ich bin schon wieder.
Ja,
schon wieder
ist nicht schlimm.
Ich weiß ja, ich bin ein bisschen fickerig heute. Es ist einfach, das liegt an der Folge. Es ist 180, da kann man auch schon mal ein bisschen derangiert neben der Spur sein. Lass mich mal bei der Reihenfolge bleiben, nämlich eigentlich müssen wir heute erstmal sagen, was heute für ein Tag ist. Heute ist der Gönn-dir-was-Tag. Also ich als Gönjamin bin ja hier eigentlich dafür genau passend zu sagen, der National Splurge Day in den USA wird übersetzt mit National Splurge, mit Gönn-dir-was. Gönnung. Ja, ist ja auch ein Jugendwort des Tages, passt ja ganz gut rein, oder des Jahres. Ich weiß gar nicht, welches Jahr das war, aber gönn dir, glaube ich, war irgendwie ein Jugendwort, oder? So habe ich es in Erinnerung.
Ja, also man hört es nicht mehr ganz so oft. Also es war schon mal populärer, aber ein schöner Tag und ich hoffe, die Huffis gönnen sich heute dementsprechend
euch etwas. Auf unseren Nacken, Brudis. Schwesties,
genau.
Ja, korrekt sein. Ja, und es wurde uns ja gegönnt, nämlich mit einem wunderschönen US Open Turnier, wie du schon richtig sagst, von der USGA veranstaltet in Amerika, in Pinehurst Number 2. Du warst ja letzte Folge so ein bisschen missmutig, hast gesagt, ja, das ist irgendwie so für die Spannung, es ist alles so defragmentiert und zack, die Golfwelt liefert dir ein hochspannendes, dramatisches Turnier, wo wirklich die gesamte Zeit eigentlich zugucken Spaß gemacht hat. Und ich musste einfach mal zusammenfassen, ganz kurz. Jesus Christus, bin ich froh, dass ich da nicht spielen muss. Also es ist ja wirklich brutal beim Zugucken, wenn du weißt, wie gut diese Leute dort sind. Also wenn man ja die gewöhnlichen guten Golfer aus dem Golfclub kennt, die dann so um die Scratch rumspielen und dann auch die Pros, die vielleicht noch ein bisschen besser spielen in seinem Club. Da ist ja der PGA-Tour-Spieler nochmal ein Quantensprung von entfernt. Und die Leute, wenn die es nicht mal schaffen, den Ball auf dem Grün zu lassen und der rollt dann so mies runter in diese die General Area, also diese ist ja da alles eigentlich ein riesengroßer Bunker, kann man ja so sagen, obwohl es keine Bunker definiert sind. Das ist ja, gehört ja zur General Area, also zur Gemeinfläche, was bei uns so ein bisschen das Rough ist, ist dort so ein zerklüftetes Dünenlandschaft, kann man schon fast sagen, ohne diese langen Dünen, sondern einfach wirklich alles voller Sand und Gras und das zählt halt nicht als Bunker, ist nicht als definierter Bunker. Die haben dann zusätzlich noch natürlich definierte Bunker. Da fragen ja immer einige so, hä, wieso dürfen die da jetzt den Club grounden? Was ist da? Also das gilt als General Area. Das ist so wie Rough halt bei uns. Also du liegst eigentlich aber quasi, jeder Profi hat da auch fast, ich weiß, ich habe da keine Statistik, aber die haben ja gefühlt nur im Sand gelegen und haben irgendwie Sandschläge durch Gras gemacht, als Approach-Shots und die gingen halt auch dann ein bisschen links, rechts, dadurch, dass halt kein so sauberer Kontakt da war. Und sobald du irgendwie dann auf dieses Grün gekommen bist und nicht auf der korrekten Welle warst, so Meter genau, ist der Ball dann irgendwie weggerollt, wieder nach hinten, diese Waste Area. Das hat schon echt ganz schön wehgetan beim Zuschauen. Und ich glaube, es haben auch unter 10 Leute nur eine Minusrunde gespielt, also unter paar über die Tage, es waren ein paar 70. Die Scores, die gingen da schnell nach oben und wir haben ja angefangen das US Open mit Tiger Woods, gleich erste Loch, ein Birdie, da ist der ein oder andere sofort vom Stuhl gefallen, aber leider hat Tiger nicht den Cut geschafft, war auch sehr enttäuscht. Ja, und dann hat es die Bühne freigemacht für das große Schauspiel-Beauty, ne?
Ja, es war schon wieder beeindruckend und ich muss natürlich zuallererst sagen, dass McElroy anscheinend unseren Podcast hört, fühlt er sich ein bisschen angestachelt. Den Cut hat er nicht verpasst. Knapp hat er ihn auch nicht geschafft, sondern ja, es sah ja quasi bis zum 71. Loch so aus oder fast sogar bis zum Mitte 72. Loch, dass er das Ding ziehen kann. Zwischendurch sogar zwei Schläge vorne. Und ich muss dir eine SMS vorlesen, die ich um 23.48 Uhr geschrieben habe. Ich glaube, oder 23.28 Uhr, pardon. Das war, glaube ich, nach der 13. Und da schrieb ich einem guten Freund, dem Otto, jetzt hoffe ich nur noch auf den Putter. Also das war nur meine Nachricht, die ich Otto geschickt habe. Und ja, was soll ich sagen? Auf dem Putter von McElroy war dann hinten raus doch wieder Verlass. Leider für ihn natürlich, aber so ging es so aus, wie ich es mir quasi schon bei der PGA gewünscht hatte. Ich habe ihn ja, sage ich mal, auch mit genannt als meinen Hot Pick neben Ludwig Aberg, der am Wochenende leider nicht mehr ganz an die Leistung der ersten beiden Tage anknüpfen konnte. Mag ihn aber vergönnt sein, denn man darf immer nicht vergessen, es war jetzt das erste Mal US Open für einen Ludwig Aberg. Sein zweites oder jetzt vielleicht sogar erst sein drittes Major und unglaubliche Performance von diesem jungen Spieler und ich glaube, da kann man in den kommenden Jahren noch sehr viel Spaß mit haben.
Ja,
aber am Ende zieht es dann Bryson in einer dramatischen Art und Weise. Wir kommen, glaube ich, später nochmal en Detail so ein bisschen drauf. Ja, es wurde geliefert, Spannung, 1.30 Uhr deutscher Zeit war das Ganze, glaube ich, dann vorbei. Es gibt da noch ein paar Sachen zu besprechen, die ja auch in Folge der letzten Spielbahn dann waren. Da kommen wir später dann noch dazu. Möchte ich auch deine Meinung ein bisschen dazu wissen. Es war mal wieder ein Golfturnier, was einen so ein bisschen am Fernsehen gehalten hat. Also ich muss auch gestehen, die Tage Freitag, Samstag habe ich nicht allzu viel gesehen. Der Sonntag war dementsprechend umso dramatischer, fantastisches Golf, Up and Downs, Führungswechsel, DeChambeau, der unglaublich mit den Fans interagiert hat, was man in einem Major Sonntag bei einem Spieler, der um den Sieg spielt, in dieser Art und Weise meiner Meinung nach noch gar nicht gesehen hat. Da wurden Autogramme in der Runde geschrieben.
Ja, ja.
Da wurde mit der Kamera gespielt, so nicht so Laserfokus, sondern total entspannt.
Casual, und, das ist diese Live, das ist, glaube ich, dieser Live Laissez-faire, ne? Wenn du die ganze Zeit so Techno-Mucke rumhängst, dann musst du halt irgendwie da so ein bisschen mehr Publikum-Magnet sein.
Ja, und PGA Memes hat es ja als erster gepostet, YouTube-Golfer gewinnt Major. Ich glaube auch, dass
Bryson gilt ja jetzt als YouTube-Golfer, stimmt. Der hat ja einen großen YouTube-Channel, ne?
Einen großen YouTube-Channel und ich glaube auch, dass das ihnen da so ein bisschen hilft, in diesen Situationen auch so ein bisschen entspannter und relaxter zu sein. Kann davon halten, was man will, aber ich glaube schon, dass diese Art letztendlich auch Bryson verholfen haben, so entspannt und relaxed zu sein. Und wir können es immer wieder sagen, wenn man gut drauf ist und positiv minded unterwegs ist, dann kann man gutes Golf spielen und fernab aller Tweaks vor der Runde, da wurde nochmal der Driverkopf getauscht, weil er nicht ganz so zufrieden damit war. Das ist ja halt, sage ich mal, auch untypisch. Ja, da steht er auf der Range und 20 Minuten bevor die Tee-Time ist, kommt er da auf diese Schnapsidee und sagt, komm, wir wechseln hier nochmal den Driverkopf, weil der andere, der hat am Samstag, glaube ich, fast jedes Fairway getroffen, im Average, weiß ich nicht, wie viele Yards länger als alle anderen an der Einspielbahn,
lag er
irgendwie
sehr viel
60
weiter.
Yards weiter. Also das ist schon unglaublich gewesen.
Da macht sich dieser Long Drive Training mit dem Borgmeister da ganz schön bemerkbar, ne?
Das ist es ja, also Long Drive hin oder her. wenn du es dann halt schaffst, wie ein Deschambeau den Ball so kontrolliert auch auf dem Feld unterzubringen, dann sorgt es für Extras, kürzere Schläge ins Grün, und bei einer US Open ist es das A und O. Und vor 4 Jahren bei dieser Corona US Open, die er gewinnen konnte, hatte er damals schon den Vorteil, aus kürzerer Distanz aufs Grün zu spielen. Und diesmal hat es auch wieder geholfen. Und natürlich gehört dann so ein bisschen Quäntchen hier und dort auch dazu. Ich glaube, der Schlag in dieses letzte Paar 3, der war fast carry-mäßig auf den Zentimeter gleich mit McIlroy. McIlroy, sein Ball ging lang vom Grün. Deschambeau, sein Ball hielt. Nichtsdestotrotz macht er einen Dreipad draus. Aber was ich eigentlich damit sagen möchte, ist, das Quäntchen gehört bei so einer US Open halt einfach dazu. Und
ja, klar.
Deschambeau hat es sich verdient, denn seine Ergebnisse bei den aktuellen Majors in diesem Jahr sind halt top. Er war bei den Masters geteilter Sechster, bei der PGA Championship wurde er Zweiter. Und jetzt dieser Sieg ist halt einfach Ergebnis einer absoluten Topform, die im letzten Jahr gar nicht so zu sehen war. Da struggelte auch ein Bryson DeChambeau. Natürlich infolge einer Verletzung, ich glaube auch durch dieses, was ja dann eine Folge seines unglaublichen Krafttrainings auch war, dass der Körper das Ganze
nicht mehr so stemmen konnte. Er hat ja da wirklich Proteinshakes gegessen wie kein Zweiter, wie kein Influencer. Das war ja, er hat ja sowas von Körpermasse zugelegt. Also, boah, das war ja ein richtiges Tier. Und ich glaube, jetzt ist er wieder auf so einem gesunden Maß. Also, der geht halt auch immer so in die Extreme rein. Das ist ja irgendwie so witzig zu sehen mit diesem Long Drive auch, und guckt, was kann man da ausreizen, in welche Richtung. Und ja, ich muss sagen, ich finde, dass Deschambeau jetzt einfach an einem Punkt ist, wo er wirklich so zum kompletten Showman auch geworden ist und zu jemand, der mit diesem Ruhm, den er kriegt, jetzt auch langsam umgehen kann. Ich glaube, am Anfang war er ja so ein bisschen der Professor, der Golfprofessor, wie du schon gesagt hast, und der Nerd, der so wirklich so 1000 Physik studiert hat und Physik Science Master besitzt und total educated ist und immer die Grenzen des Limits so auf der Tinker-Ebene, also so Rumbasteln-Ebene, probiert zu knacken. Und dann ist er weitergegangen zum Schwung. Und jetzt ist er irgendwie, hat er so den Social Skill für sich entdeckt, ein bisschen Beauty, ne? Jetzt ist er komplett der Showman, das Bad in der Menge, entdeckt sich so ein bisschen selber, wie du schon sagst, so ein bisschen YouTube-Golfer. Da muss man halt auch ein bisschen performen. Also wie so andere YouTuber, die sich in EM-Kostümen verstecken, heimlich und beim Eröffnungsspiel sich da einschmuggeln, hatte ich gerade gelesen. Aber Bryson ist da wirklich zu jemand geworden, der da einfach ein bisschen kompletter und erwachsener geworden ist, auch im Umgang mit den Medien, ne?
Ja, und es kommen halt jetzt auch immer mehr Videos raus, wenn man jetzt Social Media verfolgt. Er hat ja angekündigt, er möchte allen Fans die Chance geben, die Trophäe zu berühren. Und ich sehe gerade hier parallel ein Video in dem Airbnb-Haus, was er da in der Nähe des Kurses gemietet hatte. Nachts mitten im Dunkeln läuft er mit der US Open Trophy durch die Straße. Die Leute kommen aus ihren Häusern und er reicht sie einfach rum. Ja, also er gibt sie einfach mal, er gönnt. Ja, am Tag der Gönnung gönnt er einfach den Normalos, dieses Gefühl zu haben, wie fühlt sich das eigentlich an, diesen Titel in der Hand zu halten, diese Trophäe. Und ich glaube, die Leute von der USGA, von der amerikanischen PGA, ich glaube, die machen da lieber die Augen zu und denken sich so, was macht dieser Typ? er kommt in letzter Zeit einfach so unfassbar gut an. Ja. Er zeigt einfach auch, dass diese Topspieler halt auch ganz normale Typen sind.
Und eine absolute Charmoffensive, oder? Auch so ein bisschen Werbetour für Liv vielleicht ein bisschen, ne?
Und möglich, aber ich glaube halt auch, er hat im Moment der Niederlage vor 4 Wochen hat er absolute Größe gezeigt.
Gegen Sander, ne? Und da nochmal die Hand zu geben und da zu sein.
Sander den hundertprozentigen Respekt und du weißt, ich war noch nie wirklich der Fan von Rory McIlroy, aber dieses Verhalten, dieses kindische Verhalten gestern geht mir persönlich halt so ein bisschen auch gegen den Strich, so da zu reagieren
aus. Ja, er ist halt mal gehauen, kann man natürlich sagen. Also ich verstehe es, dass er so frustriert ist, dass es einfach geht dann. Er zeigt ja sonst auch immer Klasse. Also ein bisschen muss ich meinen Rory hier ein bisschen in Schutz nehmen. Ich bin ja sonst immer Team Rory. Auch ich muss sagen, ich habe ja zwei Herzen in der Brust. Ich bin genauso irgendwie auch Team Bryson. Für mich war das dann, ich habe dann mit Rory geroutet und war dann auch irgendwie so, ach ja, schön, jetzt gewinnt er mal endlich wieder was. Diese ganze fiese Nummer, die bei ihm da läuft, geht ein bisschen weg. Er kommt da vielleicht ein bisschen wieder rein. Aber man hat auch gemerkt, wie sehr das alles doch Menschen sind und wie sehr wir Normalgolfer auch genauso Menschen sind, wo man einfach dann Angst vorm Gewinnen kriegt, ne? Und das glaube ich, war eines der Key-Momente, wo du denkst, er spielte auf den Backnine so krass auf, kommt so gut ran. Als Verfolger, haben wir auch schon oft gesagt, hast du ja oft gesagt, ist Rory McIlroy wirklich Weltklasse, wenn er weiß, er verfolgt und muss rankommen. Aber sobald er dann diese Stufe gemacht hat und der Leader ist und das eigentlich nur nach Hause bringen muss sauber, da ist noch irgendwas, wo er selber, glaube ich, Angst vorm Versagen hat. Das ist diese Angst des Torwarts vorm Elfmeter, ne? Sagt man ja immer so schön. Jetzt passend zur EM auch. Das ist so sehr menschlich beim Rory. Und ich meine, muss ich jetzt auch noch mal kurz erwähnen, weil wir gerade dabei sind, EM. Meine Tochter hat mir das heute gesagt, gesagt, ach Mensch, Papa, wenn du da so mit auf dem einen Ding läuft Fußball, auf dem anderen Golf und dann guckst du noch ein bisschen beim Handy und ein Bierchen, da geht's dir gut, ne? Sag ich, ja, also war schon ganz geil einfach so. Du hast Turnier, ja. Du hast US Open, du hast alles eigentlich, was der Golffan sich wünscht. Und danach hat man direkt auch Bock, loszuziehen und sofort selber wieder Golf zu spielen, ne?
Ja, absolut. Und ich gebe dir da recht. Das ist natürlich ja schwer umzusetzen. Und das zeigt halt einfach auch diese Top-Spieler, was die Psyche einfach auch macht. Und in dem Moment zu Beginn der Runde lag er halt einfach mit Schlägen zurück. Und er konnte frei aufspielen, weil keiner hat im Grunde mehr irgendein Penny auf Rory McIlroy gesetzt, weil Bryson so dominant und so übermächtig gespielt hat, auch wenn er da dieses Double Bogey am Samstag noch gespielt hat. Es war ihm im Grunde egal. Er war einfach auf einem anderen Level auf diesem Golfplatz mit seinem Driver und seinem Annäherungsschlägen. Und McIlroy spielte sich halt wirklich in eine gute Phase und in einen guten Rausch. Und auf einmal lag er halt vorne. Ja, auf einmal war dieser Moment des, ja, ich kann ja gar nichts verlieren, war wie weg. Denn ich denke auch, dass da irgendwo Leaderboards waren, wo er auch einen Blick zwangsläufig riskieren konnte. Und auf einmal sieht er seinen Namen und er liegt zwei Schläge vor Bryson. Und
ja.
Auf einmal geht dann vielleicht auch das Kopfkino so ein bisschen los und er macht doch immer noch unglaubliche Drives, aber verfehlte halt die Löcher an falschen Positionen. Also seine Up and Downs sorgten halt dann dafür, dass er eben nicht diese einfachen, in Anführungsstrichen einfachen Bergauf-Putts hatte, sondern die waren dann halt einen halben bis Meter zu lang. Und letztendlich kam dann halt auf der 16 da ein unfassbar schlechter Putt bei rum, der ihn einen Schlag gekostet hat. Dann auf dem Par 3 spielte er ein Bogey auf der 15. Ja, aus was aber halt passieren kann aus der Balllage. Ich habe es ja schon gesagt, das war quasi die gleiche der gleiche Carry Point, den Bryson später getroffen hat und der bounced halt übers Grün. Und daraus kam dann ein Bogey und dann eben dieses dramatische Bogey an der 18 und das ist natürlich dann, was bleibt. Es wird nicht drüber gesprochen, wie er halt, was er für ein Feuerwerk abgezündet hat vorher und dort teilweise eine Birdie-Serie fast hatte.
Ich glaube, das hat auch echt Kraft gekostet. Der war dann auch einfach so völlig im Eimer danach. Und ich meine, wir kennen das doch als Golfer, wo man eigentlich sagt, man hat zwei perfekte Schläge gemacht. Jetzt musst du das Ding nur noch leicht an die Fahne chippen oder einfach so einen einfachen Schlag, den du schon tausendmal gemacht hast, den du auch weißt, den kannst du auf der Practice Area easy. Und dann hackst du den irgendwo hin, entweder übers Grün oder viel zu kurz. Das ist doch dieser, ja, das, was Golf doch wirklich hart kompliziert macht, dass man es einfach dann irgendwie overthinkt.
Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, ist nur eine Vermutung, klar. Er hat auf der 18 sicherlich mitbekommen, wo Bryson den Ball positioniert hat. Also, dass er da links vom Fairway, links von dieser Waste Area, fast verdeckt von diesem Grandstand unter den Bäumen lag. Ich glaube schon, dass er das mitbekommen hat. Und ich glaube halt auch, dass er potenziell damit gerechnet hat, dass er ein Bogey von dort maximal spielen kann. Ja, also das glaube ich schon, dass das der Fall sein könnte. Und dass dieser Grund halt auch so ein bisschen mit reingespielt hat, in der Art, wie er den entscheidenden Putt angegangen ist, dass er ihm nicht versucht hat, Hinterkante zu drücken. Vielleicht wäre es besser gewesen, Bryson hätte 360 Yards, 80 Yards vorm Grün gelegen, mit diesem Hintergedanken, okay, ich muss diesen Putt lochen, sondern
also einfach mehr
ich muss ihn halt einfach nur, ich muss ihn halt einfach, weiß ich nicht, reinspielen. Ja, ich versuche den jetzt einfach da reinrollen zu lassen mit der letzten Kraft und nicht eben mit dem gewissen Etwas, mit dem Schmackes, ich will diesen Putt jetzt unbedingt lochen, weil der liegt jetzt da so nah vorm Grün und er wird mit Sicherheit im schlimmsten Fall das Paar spielen. So, und ich glaube auch, dass dieser Punkt so ein bisschen mit reingespielt hat, da er vielleicht nicht damit gerechnet hätte, dass Bryson aus dieser Situation noch das Paar spielt.
Ja, aber gleichzeitig, Beauty, ist es auch so, wenn der Putt nichts zählt und nichts wichtig ist und den einfach du ihn casual machst, geht er rein. Dann ist halt, du machst den so, denkst du, ja, den Putt kann ich zack drin. Aber wenn es dann um alles geht oder um Geld oder um irgendwie, keine Ahnung, Lochgewinn oder ein besseres Handicap, dann stehst du da und denkst dir so, oh, den muss ich sicher machen, den muss ich rein, und schon beginnt das Kopfkarussell und dann bist du ein bisschen zögerlich und lässt ihn zu kurz und da dann einfach, ja, da haben einfach die Nerven versagt, anders kann ich es mir nicht erklären.
Absolut, aber da muss man halt auch ganz klar sagen, das war kein einfacher Putt, dieser Putt auf der 18. Ja, er war von oberhalb 4 Fuß und 9 Inches, habe ich heute, glaube ich, gehört. Oder 3 Fuß und 9 Inches, also knapp unter einem Meter. Das sind dann halt aus diesen Situationen oberhalb mit einem Break außerhalb vom Loch. Das sind keine einfachen Putts, aber mir persönlich hat da ein bisschen das Selbstvertrauen.
Ja, total. Ich glaube, das hat ihn ja auch dann am Ende auch so fertig gemacht.
Dieses Etwas hat mir da einfach gefehlt. Und dann, wie er dann halt da wie so ein Häufchen Elend in dieser Scoring Area gestanden hat.
Ja, I feel for Rory. Also Rory hört ja unseren Podcast, wie du schon sagst. Rory, I feel for you, ey. Ja. Hol einfach den alten Rory raus, der noch mit der Champagnerflasche so ein bisschen umgeschwungen hat.
Und es gab ja dann Videos, wie er dann ins Auto gestiegen ist, die Tür geknallt hat, ja, sicher, rückwärts mit Schwung jetzt. Und mit Schwung
sein vom Parkplatz noch wieder.
Es gab ja schon wieder Twitter-Accounts, die direkt den Police Officer aus Valhalla verlinkt haben, apropos, wo der denn war.
Apropos Scotty Scheffler. Ja. Da müssen wir ja auch noch kurz zu sprechen. Es war ja mein klarer Pick und everybody's favorite. Über den hat ja keiner mehr gesprochen. Ne? Scotty hat es ja wirklich mal, er hat zwar den Cut noch geschafft, aber Scotty hat wirklich mal mieses Golf gespielt. Da hat nichts geklappt zur Abwechslung. Und das ist, glaube ich, sehen wir hier eine Streak gebrochen oder war das einfach mal ein Bad Day at the Office?
Ja, wenn man auch da ein bisschen tiefer in die Datenthematik so ein bisschen reingeht, war sein Eisenspiel on point wie immer. Da hat sich statistisch gar nichts getan. Das Einzige, was untypisch war im Vergleich zu den letzten Wochen, war seine Putting-Performance. Dort hat er knapp 6 Schläge auf aufs Felddurchschnitt verloren. Und wenn du halt dann da auf diesem Platz 6 Schläge beim Putten auf den Average verlierst, da gewinnst du nicht mal die goldene Ananas. Und dementsprechend war es halt einfach mal eine gebrauchte Woche. Ich weiß nicht, ob es am neuen Haarschnitt gelegen hat. Es war ja auch Social Media Thema. Die Bräunungskanten.
Was nicht alles Social Media Thema ist, ne?
Wird alles auseinandergenommen. Er hat quasi den Kardinalsfehler unser Fußballer der letzten großen Turniere gemacht. Er hat den Friseur quasi nach Pinehurst wahrscheinlich einfliegen lassen. Ist ja keine gute Sache. Aber ich glaube einfach nur, es war eine schlechte Woche. Memorial hat er sehr überlegen eine Woche vorher gewonnen. Und dann darf man sowas auch mal ein Scottie Scheffler, ja, darf einfach mal auch passieren. Es ist halt einfach so, es wird nichts an seinem Jahreswerk bisher verändern. Aber dennoch hat er es ins Wochenende wieder geschafft. Und aber jetzt halt auch als Profi das erste Mal 4 Runden über Paar in Folge. Auch diese Statistiken werden dann rausgeholt. Vor 2 Wochen hat er noch keine Runde über Paar fürs gesamte Kalenderjahr. Und jetzt ist er auf einmal der schlechteste Scottie Scheffler, weil er 4 Runden in Folge über Paar gespielt hat. Ich glaube, das kann an einem Ort wie Pinehurst kann es einfach passieren. Und das war halt einfach so ein gebrauchtes Wochenende.
Was ist sonst hängen geblieben erstmal, neben, dass es Martin Kämmer nicht geschafft hat, irgendwie zurückzukommen? Fernsehwerbung ist wieder hängen geblieben bei mir. Ich habe mich gefragt tatsächlich, erst diese Leading Golf Courses mit 100 Karat Golf aus Österreich, wo die 100 Qualitätsmerkmale testen, was genau diese 100 Qualitätsmerkmale sind. Ich habe denen eine E-Mail geschrieben, habe noch keine Antwort, aber wir werden natürlich dranbleiben, lieber Hafis, und berichten,
bleiben da dran, auf jeden
welche
Fall.
100 Qualitätsmerkmale einen Kurs zu einem besseren Kurs machen. Es müssen ja auch 100 sein, es können jetzt nicht 99 auf einmal sein, es müssen wirklich 100 gute Qualitätsmerkmale sein. Was wäre für dich so ein Qualitätsmerkmal? Wasser überall wäre für mich so ein Qualitätsmerkmal, was man sich abfüllen kann. Und natürlich
Boys and Girls. Welche Lagigkeit des Toilettenpapiers liegt vor?
Mindestens 5-lagig. Also unter 5-lagig mache ich es nicht.
Also wenn wir da 100 Karat schon hören, dann muss es halt auch Gold noch mit drin haben auf jeden Fall. Ja, also ganz, ganz wichtig.
Ja, aber es zielt ja auch wieder auf eine bisschen ältere Zielgruppe.
Ja.
Du siehst ja dann irgendwie so ein bisschen die Schwiegermutter da dann schwingen, ne, mit ihrer weißen Hotpants.
Ja.
Da denkst du ja so, na gut, okay, ja, Leading Golfkurs, let's go. Also wir bleiben dran, wird ein spannendes Thema. Das andere, was ich mich auch wieder gefragt habe, diese AI Smoke. Was hat es eigentlich mit AI zu tun? Oder haben die einfach da AI raufgeschrieben, weil es gerade Buzzword ist? So, hey, unsere Driver machen jetzt auch AI. Komm, AI ist das Ding. Ich stelle mir das so vor, das ist so ein schöner Tag im Callaway Forschungscenter. Und dann so, hey Tom, ja, wie nennt man unsere neue Serie? Ja, was ist denn gerade so in? Irgendwas mit AI. Ja, geil, AI. Aber was jetzt mit AI? Also, die Driver machen ja nichts mit Artificial Intelligence. Wie soll das auch? Ja, vielleicht so Smoke. Ja, geil, Smoke, AI, Smoke. Also, wie kommen die darauf, frage ich mich immer.
Ja, ich glaube, auch da müssen wir, sag ich mal, so ein bisschen auf den Grund gehen, denn ich glaube schon, dass AI beim Putter zumindest, glaube ich, so weit eingesetzt wurde, damit die Schlagfläche maximal fehlerverzeihend ist. Ist jetzt gefährliches Halbwissen. Auch
das
da
hört sich, das uns, hört sich ich, absolut mal, vernünftig an.
Du, das ist wenn du das Thema Fehlerverzeihung und irgendwie noch die AI sorgt für mehr Distance, dann wird glaube ich, definitiv ein größerer Umsatz.
Genauso ging das Gespräch nämlich weiter. So, ja, aber was hat das mit AI zu tun? Ja, keine Ahnung. Die Leute werden wahrscheinlich denken, dass die AI dann das noch besser gemacht hat, als es unsere Ingenieure schon machen können. Ja, das klingt doch klasse, Tom. Und ja, so kam es. Also, ich freue mich natürlich dann auch irgendwann auf die selbstfahrenden Driver oder irgendwie die autonomen Driver oder was auch immer das nächste Buzzword sind. Der Krypto-Driver, der fehlte mir noch. Oder der Blockchain-Driver. Naja, auch da werden wir auf jeden Fall dranbleiben und vielleicht nochmal nachfragen. Ist dir sonst noch eine Werbung aufgefallen, irgendwie, die dir extrem genervt hat oder ging es diesmal?
Nee, also wenn du mich jetzt so fragst, mir ist diesmal gar keine Werbung
wieder kamen ja doch irgendwelche Blockkraftwerke, die mit rotem Tango-Dress angetanzt wurden oder irgendwie Leute, die über den Golfkart schipperten. Da gibt es ja mal die witzigsten. Also Golfwerbung ist auch so eine Nische, wo ich mich frage, wer macht die? Wer konzipiert die? Aber ja, jede Nische seine eigene Produktion. Anyhow, lass uns doch mal zurück zum Golf kommen. Ist hier noch was vom Wochenende hängen geblieben, über das wir noch reden müssen? Also den Kurs haben wir schon mal, ne? Aber was noch?
Die Scores, natürlich, du hast es vorhin, sag ich mal, schon so ein bisschen in so einem Nebensatz gedroppt. viel Unterpar war es nicht. Aber ich glaube trotzdem, dass dieser Siegerscore für den Veranstalter immer noch zu tief war. Ja, also man hat ja gesehen, dass man alles versucht hat, mit Hilfe der Grünen, sag ich mal, ein bisschen auch den Score zu regulieren. Hat für den, ja, fürs größte Teil des Feldes hat das funktioniert. Über Tiger hatten wir kurz gesprochen. Da hat man, glaube ich, gesehen, dass gutes Golf, was es war. Es war wirklich für Tigers Verhältnisse in den letzten 2 Jahren grundsolide, richtig gutes Golf, wurde da teilweise nicht belohnt. Und wenn dann eben der Putter etwas kalt ist und gar nichts fällt, dann hast du da Schläge gesammelt. Und das hat das Feld ganz klar gezeigt. Die Scores am Wochenende auch teilweise, ja, verrückt. 78er, 80er Runden, 7, 8, 9, 10 über Par wurde gespielt. Das bietet eine US Open als Chance. Die niedrigste Runde war, glaube ich, am Donnerstag eine 65, die gespielt wurde, auch von Cantlay und Aberg. Das war dann schon fantastisches Golf auf diesem Platz. Und das ist für mich, sag ich mal, so hängen geblieben, auch wieder rückblickend 2014 bei Keimer, der ja zu der Zeit damals den Kurs als einziger so dermaßen auseinandergenommen hat, dass das andere Feld gefühlt, ja, in einer anderen Liga gespielt hat. Dieses Gefühl hatte man jetzt nicht. Ja, also man hatte schon immer so dieses Gefühl am Sonntag, da spielen 3, vielleicht 4 Spieler noch um den Titel. Und das hat's halt so unfassbar spannend gemacht. Und Cantlay, das war unser Thema gestern Abend dann auch, als ich das Thema mit McIlroys Putter in die Runde geworfen hatte und vielleicht den so ein bisschen verhext habe. Cantlay hatte als einziger die meisten Chancen tatsächlich in dieser Finalrunde und er hat keine Chance genutzt. Und wenn man ehrlich ist und er nur ansatzweise die Chancen genutzt hätte, würde der Sieger heute nicht DeChambeau, sondern ganz klar Patrick Cantlay heißen. Und das zeigt es halt wieder, dass dieser Schritt zu einem allerersten Major-Titel, der ist so unfassbar groß und da scheitern dann halt auch solche fantastischen Spieler daran, diesen Schritt als erstes erstmal zu machen und zu schaffen. Und ich bin gespannt, ob ein Cantlay da, sag ich mal, dran wächst oder eventuell sogar mit der Zeit auch so ein bisschen brechen kann. Es gibt ja genügend Beispiele in Golfkarrieren, die fantastische Spieler waren und immer noch sind, die aber es noch nie geschafft haben, wirklich ein Major für sich entscheiden zu können. Und Cantlay ist eigentlich meiner Meinung nach ein Spieler, der alle Chancen hat und alles da zusammen hat, ein Major-Sieger zu sein und ein Major-Sieger zu werden. Aber eine weitere Chance hat er sich ja durch die Finger gleiten lassen und letztendlich nicht die Chance für sich nutzen können.
Ja, unser Patty Ice hat er da nicht eiskalt abgeräumt, ne?
Eine Frage habe ich ja da auch noch für dich. Die kam heute auf, als ich mit unserem guten Freund den Knuppi kurz geschrieben hatte. Wie siehst du denn die Rolle von Harry Diamond als Caddy bei Rory McIlroy? Wäre es vielleicht angebracht, dort als McIlroy eine Veränderung mit vielleicht mal beizusteuern? Denn man hat ja gesehen, in Form bei Scheffler, bei Cantlay, wenn ein neuer, in Anführungsstrichen echter, guter Caddy auf einmal in der Tasche ist, nicht mehr so ein Best Buddy, Good Feeling Caddy, das ist das Spiel auf ein völlig neues Level und vielleicht neue Kräfte freisetzen kann.
Ja, ist so eine gute Frage. Ich weiß nicht, ob McIlroy wirklich jetzt jemand braucht, der ihm strategisch bessere Tipps geben kann und damit ihm halt, ich glaube, strategisch ist McIlroy top. Das ist nicht das Problem. Ich glaube, das ist ein Mindset-Ding. Und ich weiß nicht, ob ein neuer Caddy ihm neues Mindset gibt oder sein Langzeitkumpel das dann doch besser macht. Oder vielleicht seine Ehefrau doch an die Tasche sollte. Es wäre ja auch nicht so schlecht. Also ja. Könnte ja auch irgendwie,
ja, helfen, sie, wenn Erika. Die Scheidung ist ja wieder.
Genau, die ist ja, ja wieder genau. Vom Tisch. Und vielleicht, ich meine, Erika hat ja schon für ihn gecaddied hin und wieder. Und das lief ja auch ganz gut. Ich weiß nicht, ich glaube, Diamond ist ja schon seit 2014 mit ihm, oder? Ist ja also 10 Jahre oder sowas, ewig schon gefühlt, ne? Auch. Ich weiß nicht, ja. Könnte natürlich immer was sein. Man schmeißt ja auch den Trainer raus, wenn es nicht so läuft mit dem Titel. Aber ich sehe eher, wenn er ein Faustgeld bei jemandem am Berg, wenn überhaupt, ey, nachdem er aus England entlassen wurde. Keine Ahnung. Wäre vielleicht ein Ansatz. Wäre vielleicht nachdenkenswert. Ich hätte auf jeden Fall einen Tour-Caddy-Beauty, der auf jeden Fall frei wäre für Rory McIlroy. Und du weißt ganz genau, wen ich da meine.
Ja, das kann nur ein Erfolgs-Caddy sein. Ja, und
oh ja.
Ich werde deine Nummer, werde ich mal per Instagram, werde ich genau. Mal in die DMs sliden und dann mal sehen, was bei rumkommt.
Also Rory, überlegst dir, du hast meine Adresse, schreib mich an.
So, parallel gerade Breaking News, auch mal schön in so einer Folge zu haben. Rory hat gerade geschrieben, was er denn von seinem Wochenende denkt. Möchtest du es hören?
Ja, los.
Also, ich übersetze es einfach mal ganz schnell. Gestern war für mich ein harter Tag, wahrscheinlich einer der härtesten meiner 17-jährigen professionellen Golferkarriere. Zuallererst möchte ich Bryson gratulieren. Er ist ein verdienter Sieger und er ist genau das, was Professional Golf right now needs. Also was Golf gerade aktuell braucht.
Das ist das Wort, right now needs.
Ich glaube, wir alle können dem zustimmen. Wenn ich meine Woche Revue passieren lasse, nehme ich nicht nur die 2 verschobenen Putts an 16 und 18 am finalen Tag mir vor. Nein, ich möchte die positiven Dinge der Woche herausnehmen. Mehr als die negativen. Alles klar.
Ja. Ja, ja, also Rory probiert nochmal nach seinem schnellen Abgang jetzt die Klasse walten zu lassen, die er da vermisst hat. Aber ja, es ist absolut verständlich, dass man da auch mal
also. Und zu allerletzt, ist ein bisschen länger der Text, er fühlt sich näher an einem Sieg in einem Major als je zuvor.
Ja.
Ja, in den letzten Jahren. Also, Rory.
Ich fühle mich auch näher an einem Sieg bei einem Major als je zuvor, muss ich dazu sagen. Nein, ich bleib Team Rory, ich finde den klasse und es ist einer der
besten Golfer. Also ein Punkt ist schon mal klar, sowohl McIlroy als auch du, ihr habt gleich viele Majors in diesem Jahr gewonnen. Ja,
ja, so ist es.
Demnach.
Null.
Richtig.
Bei mir bleibt es dieses Jahr auch dabei. Du, ich würde sagen, wir haben lange über ihn geredet. Ich würde sagen, es ist jetzt Zeit. Ich würde ein bisschen aufbauen. Wir haben viel über alles gesprochen. Und abschließend holen wir noch den Preacher rein. Zieh dich doch, geh dich doch kurz umziehen. Zieh die Kutte über kurz. Und dann komm wieder. Beauty läuft hier schon raus und ja, ich sehe, er ist auf jeden Fall in der Beichtbox und zieht sich um, kommt gleich wieder mit der Kutte und dem weißen Kragen raus. Und dann hören wir noch vom Preacher Beauty sozusagen die Zusammenfassung des Wochenendes.
Pinehurst Number 2, US Open 2024. 2014 gewann dort ein gewisser Martin Keimer. 2024 wurde es dramatisch. Kopf an Kopf. DeChambeau gegen McIlroy. Die Bühne war bereit. Bryson wirkte nervös. Tauschte sogar den Driverkopf vor der Runde. Wenn Professoren ins Detail gehen, dann kommt vielleicht ein lachender Dritter daher. Denn McIlroy hatte nichts zu verlieren, spielte sich ran, spielte sich in einen Rausch. Minus 4 auf 5 Löchern, inmitten der Runde von der 9 bis zur 13. Zog sogar am Bryson vorbei. Er wackelte. Und plötzlich war sie da, die große Chance. die Chance, etwas zu gewinnen. Kein Wunsch mehr. Realität. Plötzlich zwei Schläge vorn. Endlich wieder Major-Sieger sein. Major-Sieger Rory McIlroy. Wie gut sich das doch anhört, dachte er vielleicht schon. Denn aus dem Nichts, nichts zu verlieren, wurde plötzlich die Chance, alles zu gewinnen. Doch dann ließ ihm der Putter im Stich. Nach 496 Putts inside 3 feet verpattete er sich gleich zweimal aus kürzester Distanz. At Pinehurst? Das sind keine Gimmies. Und so verspielte er mit drei späten Bogies seine Chance auf einen weiteren großen Titel. Denn Bryson packte nochmal einen Fabelschlag aus. 55 Meter. Bunker. Finale Farmposition am 72. Loch. Ein Schlag. Ein Putt. Pure Freude. Ekstase. Zurück. Zurück im Kreise der Sieger. Kein Rory McIlroy. Nein. Ein gewisser Bryson James Aldridge DeChambeau ist der Sieger. Er ist der People's Champ at Pinehurst Number 2.
Ah, danke. Danke, Preacher Beauty.
Bitte.
Für diese schöne Zusammenfassung des US Open Wochenendes. Und ja, damit kommen wir mit Folge 180 passend zu einem finalen Schluss. Wir hören uns nächste Woche wieder, sag ich jetzt mal. Der Preacher hat seine Schuldigkeit heute getan. Wir freuen uns auf euch mit Folge 181 und noch vielen weiteren Folgen. Beauty, du darfst noch allen einmal Tschüss sagen.
Ja, ich hoffe, ihr habt die US Open auch wie wir genossen und habt nochmal richtig Bock jetzt bekommen, in die Saison so richtig zu starten, in der wir schon lange drin sind. Denkt doch auch immer nochmal daran, auf eure Chance im Juni, eure Major-Chance sozusagen, mit Huffy 10 bei unserem Partner Golf for All. Ja, checkt das Ganze mal aus, geht bei uns in die Shownotes, da leiten wir euch dann direkt den Link weiter. Mit Huffy 10 kriegt ihr da eure Major-Deals im Juni und wir hören uns dann in der kommenden Woche wieder. Bis dahin, habt viel Spaß und tschüssi.
Das war Hart, aber Fairway. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, ein gutes Spiel und immer schön auf dem Fairway bleiben.